Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Ich begrüße euch zum Rabe Info vom Montag, dem 31. März. Schön, seid ihr dabei. Heute geht es um folgende Themen. Der Kanton Bern informierte Ende letzte Woche über den aktuellen Stand bei den Asylunterkünften. Unterirdische Unterbringung soll es nicht mehr geben.
Ja, wichtig, dass man die, falls man sie braucht, recht rasch öffnen kann. Aber eine unterirdische Zivilschutzanlage ist immer nur eine Übergangslösung. Das war schon immer so und das wird auch so bleiben.
Das sagt Gunde K. Giebel von der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion. Und autoritäre Rebellion. In seinem neuen Buch geht der Rechtsextremismus-Experte Andreas Speit einem besonderen Typus von Rechtseingestellten auf den Grund.
Bei dem libertär-autoritären Typ ist er selbst die eigene Autorität. Ich weiß, wo es lang geht. Ich habe es verstanden. Die anderen sind die Schlafschafe.
Darüber später mehr. Das war der Überblick über die heutige Sendung. Am Mikrofon Ursi Grimm.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Zuerst nach Südostasien, wo am Freitag die Erde bebte. Die Weltgesundheitsorganisation berichtet von 3 zerstörten und 22 teilweise beschädigten Spitälern in Myanmar. Das Ausmaß der Todesfälle und der Verletzungen ist noch nicht vollständig bekannt. Es wird erwartet, dass die Zahlen noch steigen werden. Das Staatsfernsehen in Myanmar berichtet von 1700 Toten und etwa 3400 Verletzten. Die Weltgesundheitsorganisation hat das Erdbeben als Notfall der höchsten Stufe klassifiziert. 8 Millionen US-Dollar seien für Soforthilfe nötig. Am Samstag gab es in mehreren deutschen Städten Protestaktionen gegen Tesla und Elon Musk unter dem Motto Tesla Takedown. Die Proteste sind Teil eines globalen Aktionstags, der sich gegen den politischen und wirtschaftlichen Einfluss des US-Milliardärs richtet. Die Organisation Tesla den Hahn abdrehen meldet dies in einer Medienmitteilung. Weltweit habe es am Samstag über 200 Proteste gegeben, viele davon in den USA. Die OrganisatorInnen rufen dazu auf, Tesla-Aktien zu verkaufen und sich den Protesten anzuschließen, um Musks Einfluss zu begrenzen. Auch im Berner Weißenbühl-Quartier haben Unbekannte einen Tesla besprayt mit der Parole Nazi Car Burn Tesla. Darüber berichtet die Zeitung 20 Minuten. Die Tesla-Aktie ist seit Trumps Amtseinführung am 20. Januar auf Sinkkurs. Mittlerweile hat sie den Wert erreicht, den sie im Herbst vergangenen Jahres hatte, bevor ihr Wert auf ein Allzeithoch anstieg. Nach Tschechien. Im Osten des Landes gilt der Notstand. Dies ein Monat nach einer Zugentgleisung. Das berichtet Euronews. Bei dem Zugunglück ist ein See mit giftigem Benzol verseucht worden. Der tschechische Umweltminister erklärte, die Lage an der Unfallstelle habe sich seither rapide verschlechtert. Am 28. Februar entgleiste ein Güterzug, der daraufhin Feuer fing. Aus dem Tankwagen traten 350 Tonnen Benzol aus. Reinigungsarbeiten laufen bereits, um das Benzol aus den betroffenen Gewässern zu entfernen. Um zu verhindern, dass das Benzol weiter ins Grundwasser eindringt, werden Dutzende Sanierungsgruben zwischen Bahngleisen und Gewässern ausgehoben und Spundwände errichtet. Der Sachschaden beläuft sich auf 40 Millionen Euro. Die Notstandsverordnung verleiht den örtlichen Behörden besondere Befugnisse, um Ressourcen zuzuweisen und unverzüglich Hilfsmaßnahmen einzuleiten. Der Notstand gilt bis zum 27. April. Nach Frankreich. Dort steht die Rechtspopulistin Marine Le Pen vor Gericht. Es berichtet der Deutschlandfunk. Konkret geht es um den Vorwurf der Scheinbeschäftigung von AssistentInnen im Europaparlament. Mit diesen EU-Geldern sollen stattdessen MitarbeiterInnen von Le Pens Partei Rassemblement National in Frankreich bezahlt worden sein. Das Parlament, das als Nebenkläger auftritt, beziffert den Schaden auf mehrere Millionen Euro. Die Staatsanwaltschaft fordert 5 Jahre Haft sowie ein Verbot, bei Wahlen anzutreten. Damit könnte Le Pen 2027 nicht bei der französischen Präsidentschaftswahl kandidieren. Und in die Schweiz. Im Jahr 2023 waren in der Schweiz etwas mehr als 8% der Bevölkerung von Armut betroffen, so das Bundesamt für Statistik. Dies entspricht rund 708.000 Personen. Das sind in etwa gleich viele wie im Jahr davor. Am meisten betroffen sind Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern, Personen ohne Ausbildung und Arbeitslose. Die Armutsgrenze betrug 2023 durchschnittlich 2.315 Franken im Monat für eine Einzelperson und 4.051 Franken für 2 Erwachsene mit 2 Kindern. Durch die Teuerung und die steigenden Wohn- und Nebenkosten ist damit die Armutsgrenze höher als in den Jahren davor. Die Anzahl Personen mit Zahlungsrückständen ist angestiegen. 2022 hatten rund 4% der Bevölkerung unbezahlte Rechnungen. 2023 waren es 7%. Am häufigsten handelt es sich dabei um Rechnungen für Steuern und Krankenkassenprämien. Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr, verantwortlich Ursi Grimm. Und jetzt zum Wetterbericht. In der Nacht auf Dienstag ist es sternklar und die Temperaturen sinken auf 2 Grad. Tagsüber sehr sonnig, bei Temperaturen von bis zu 11 Grad. Auch am Mittwoch ist es sonnig, bei Temperaturen bis zu 14 Grad.
Rabe Info.
Der Kanton Bern hat sich in den vergangenen Jahren schwer damit getan, geeigneten Raum für Asylunterkünfte zu finden. Nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs eröffnete der Kanton Bern unterirdische Zivilschutzanlagen als Notunterkünfte. Vergangenen Herbst konnte der Kanton Bern im ehemaligen Tiefenauspital eine Kollektivunterkunft eröffnen. Diese hat eine Kapazität von bis zu 820 Betten. Damit sollten die unterirdischen Unterkünfte vorläufig geschlossen werden können, sagte der Kanton bereits damals. Ende letzte Woche informierte der Kanton über den aktuellen Stand bei den Asylunterkünften. Noah Piu wollte genaueres wissen und hat mit Gundekar Giebel gesprochen. Er ist Kommunikationsverantwortlicher der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern.
Gundekar Giebel, es haben sich einige Dinge geändert bei den Asylunterkünften im Kanton Bern oder werden sich jetzt in kurzer Zeit noch ändern. Einige werden eröffnet, andere geschlossen. Können Sie uns einen kurzen Überblick verschaffen, welche Unterkünfte sind im Kanton derzeit in Betrieb?
Im Kanton Bern haben wir zurzeit 48 Kollektivunterkünfte in Betrieb. Und jetzt auf den 1. April öffnen wir noch die Kollektivunterkunft auf dem Twanberg und wir erhöhen die Kapazität im alten Spital, im ehemaligen Spital Tiefenau, verdoppeln dort ungefähr die Kapazität.
In einer Medienmitteilung schreiben Sie auch, dass alle Asylsuchenden im Kanton Bern nun oberirdisch untergebracht werden können. Seit wann ist das genau der Fall?
Wir konnten bereits Ende letzten Jahres alle unterirdischen Kollektivunterkünfte verlassen. Wir sind jetzt wirklich sehr froh, dass wir mit der ein bisschen zurückgehenden Zahl an Zuweisungen hier nicht weiter unterirdische Unterkünfte offen haben. Es ist auch so, dass wir genügend Reserveplätze haben, oberirdisch, um, wir gehen davon aus, das Jahr 2025 so weiter beginnen zu können, dass wir wirklich niemanden mehr unterirdisch unterbringen müssen. Aber das weiß man nie. Man weiß wirklich auch bei dieser mehr oder weniger unsicheren Weltlage nicht, wie sich das Asylwesen entwickeln wird. Wir wissen nicht, wie sich der Ukraine-Krieg entwickeln wird. Wir sehen ja auch heute bereits von den 417 Personen, die seit Jahresbeginn dem Kanton Bern zugewiesen wurden von den Bundesasylzentren, sind 188 Personen, also fast die Hälfte, Personen aus der Ukraine mit Schutzstatus S. Ein klares Zeichen, dass man nicht weiß, wie sich die Situation entwickeln wird.
Man weiß nicht, wie sich die Situation entwickeln wird. Trotzdem sagen Sie jetzt, für 2025 gehen Sie davon aus, dass niemand mehr unterirdisch untergebracht werden muss. Mit Blick auf die neuen Kapazitäten, die geschaffen wurden, wie wahrscheinlich ist es denn, dass in folgenden Jahren doch wieder unterirdische Unterkünfte aufgemacht werden müssten?
Wir haben einige Unterkünfte in Reserve behalten, zum Beispiel das Gunnegelbad, das wir per Ende April dieses Jahres schließen werden. Wir behalten das aber bei uns im Reservebestand. Das heißt, auch hier hätten wir oberirdische Reserven. Und wir haben logischerweise mit einigen Gemeinden Verträge, dass sie die Zivilschutzanlagen für uns weiterhin zur Verfügung halten. Es ist ja wichtig, dass man die, falls man sie braucht, recht rasch öffnen kann. Aber eine unterirdische Zivilschutzanlage ist immer nur eine Übergangslösung. Das war schon immer so und das wird auch so bleiben.
In wenigen Tagen, Anfang April, wird die Unterkunft in Twannberg eröffnet. Sie schreiben da von einem Integrationszentrum. Verfolgen Sie da also dasselbe Konzept wie in Tiefenau?
Richtig. Wir sind ja angehalten, die Asylsuchenden und auch die Geflüchteten aus der Ukraine mit Schutzstatus S möglichst rasch zu integrieren. Wir haben Sprachkurse, wir bringen ihnen die Grundlagen bei des schweizerischen Zusammenlebens, der grundlegenden sozialen Strukturen unseres Landes. Und hier sind wir wirklich mit dem Begriff eines Integrationszentrums immer mehr unterwegs, weil eine reine Kollektivunterkunft oder ein Asylzentrum, das hat diesen Aspekt nicht, den wir eigentlich mittransportieren wollen. Das sind Leute, die fast alle bei uns bleiben werden. Gut, beim Schutzstatus ist es noch nicht ganz klar, aber die Asylsuchenden werden zum größten Teil bei uns bleiben und deswegen gilt es, sie zu integrieren.
Dieses Konzept des Integrationszentrums, das haben Sie eben beim ehemaligen Tiefenau-Spital schon eingeführt. Das ist das erste Mal, zumindest in dieser Größe, dass der Kanton Bern ein solches Zentrum unter diesem Konzept betreibt. Welche Erfahrungen haben Sie seither damit gemacht?
Es ist eigentlich nur eine Namensänderung, die wir hier machen. Wir haben den Integrationsauftrag eigentlich schon seit Anfang. Auch mit den regionalen Partnern zusammen haben wir die Verpflichtungen, dass wir diese Integrationsarbeit leisten. Wichtig ist, dass wir aus diesen Asylzentren, aus den Kollektivunterkünften eben diese Integrationszentren machen, um auch deutlich zu zeigen, das sind Menschen, die in unsere Gesellschaft gehören, die hier aufgenommen werden müssen und die wir integrieren wollen.
Dann ist das mehr eine Namensänderung, um gegen außen zu signalisieren, was genau geschieht.
Nicht nur gegen außen, sondern auch gegen innen, weil es ist ja wichtig, dass die Signale gesendet werden, diese Personen sind da, diese Personen, die sind rechtmäßig da, die in den Kollektivunterkünften, in den Integrationszentren sind. Ob dann alle hier bleiben dürfen bei Gewissen, wissen wir das noch nicht, weil der Bund hat sie uns vorzeitig übergeben, damit wir sie in den Unterkünften des Kantons vorläufig unterbringen. Da gibt es dann noch einige Fragezeichen, aber wir versuchen in allen Kollektivunterkünften und den Integrationszentren die Personen so zu durchmischen, dass es ein wirklich neues Gemeinschaftsgefühl geben kann und dass diese Personen sich möglichst rasch bei uns zurechtfinden.
Das war Gunde K. Giebel, Kommunikationsverantwortlicher der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern.
Rabe Info.
Andreas Spalt ist Rechtsextremismus-Experte, Autor und Journalist. In seinem neuen Buch Autoritäre Rebellion geht er unter anderem der Frage nach, wie antimoderne Reflexe immer breitere Schichten der Gesellschaft erfassen und sie nach rechts rücken. Unsere KollegInnen von Radio Korax haben mit Andreas Spalt über das Buch und seine Theorie der autoritären Rebellion gesprochen. Als erstes haben sie ihn gefragt, wer denn diese autoritären Rebellinnen sind.
Das Besondere ist, dass diese autoritären Rebellen eigentlich so sind wie wir. Wir sind kritisch, wir reflektieren die Verhältnisse, wir schauen uns die Politik an und ziehen daraus Schlüsse und verhalten uns dementsprechend. Und leider wird dieses Thema der Rechtsentwicklung immer sehr darauf fokussiert, dass man sich die vermeintlichen gesellschaftlichen Ränder anschaut. Genau diesen Blick wollte ich abwenden. Ich wollte dahin schauen, wo eben die Rechtsverschiebung seit Jahren stattfindet, nämlich in der Mitte der Gesellschaft.
Sie sprechen ja unter anderem von Realitätsverleugnung. Warum glauben Sie denn, ist es überhaupt zu dieser Rebellion gekommen?
Wir diskutieren gerade, dass die Krise der Pandemie vor 5 Jahren begonnen hat und versuchen die ja nun gerade zu reflektieren. Und hier ist aber ganz auffällig, dass sie so losgelost wird von all den anderen gesellschaftlichen Krisen. Und das ist ja genau das, was uns so herausgefordert hat. Wir erleben eine Krise auf die nächste, ohne dass eine Krise aufgearbeitet ist. Und immer wieder erlebt man aber so diesen Duktus, dass eigentlich so im neoliberalen Geist immer so signalisiert wird, naja, jeder ist so seines Glückes Schmied, der eine ist besser durchgekommen, die andere lebt ein wenig anders. Und genau hier möchte ich ein bisschen gegensteuern. Sondern sagen, nein, es ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, der dazu führt, dass viele Menschen die moderne Gesellschaft, wie wir sie heute kennen, mit Egalität, Diversität, immer mehr in Frage stellen, weil sie ihnen sehr, sehr wenig Halt und sehr, sehr wenig Sicherheit gibt.
Es ist schön, dass Sie die Pandemie ansprechen. Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey haben mit Gekränkte Freiheit in der Vergangenheit ebenfalls ein Buch zum erstarkenden Autoritarismus in Deutschland veröffentlicht und sich darin den Typus des libertären Autoritarismus gewidmet. Wie verorten Sie die autoritären Rebellen in Relation zu den libertären Autoritären, von denen die beiden schreiben?
Ja, ich greife tatsächlich diese Diskussion auf und ich fand das auch sehr interessant, dass in den letzten Jahren relativ viele Journalistinnen, aber auch Soziologinnen und Politologinnen sehr genau sich die Prozesse angeschaut haben und man eigentlich merkte, dass in den Debatten sich Personen und Positionen angenähert haben. Amlinger und Nachtwey beziehen sich auf die kritische Theorie, auf die beziehe ich mich auch. Und ich stelle eigentlich nur einen Aspekt nochmal dazu, dass ich nämlich eigentlich sage, ja, das ist der eine neue Typ. Das ist derjenige libertär-autoritäre Typ, der sozusagen für sich alle liberalen Rechte einfordert. Aber gleichzeitig, wenn er der Meinung ist, dass seine Rechte beschnitten werden, autoritär gegen alle anderen vorgeht, ihn widerspricht, dass sie auch die liberalen Rechte und demokratischen Rechte haben. Und parallel dazu, und das stellen die beiden auch nicht gegeneinander, ich verdichte es nur, haben wir eben auch immer noch den klassisch rebellisch-autoritären Typ. Dieser rebellisch-autoritäre Typ rebelliert auch gegen die bestehenden Verhältnisse. Aber der Unterschied zu dem libertär-autoritären Typ ist, er braucht noch einen Führer. Er braucht noch eine Person, die ihm sagt, wo es lang geht. Leo Löwenthal spricht da von falschen Propheten. Und bei dem libertär-autoritären Typ ist er selbst die eigene Autorität. Ich weiß, wo es lang geht. Ich habe es verstanden. Die anderen sind die Schlafschafe. Und ich glaube, viele werden sich wahrscheinlich auch noch erinnern, was für Diskussionen in der Pandemie man da so geführt hat. Und gerade im alternativen Milieu, esoterischen Milieu, haben wir genau diesen libertär-autoritären Typ relativ präsent gehabt.
Was mich an diesem Typ, den Sie so beschreiben, auch so fasziniert und irritiert gleichzeitig, aus meiner Beobachtung heraus reklamieren die autoritären RebellInnen, so wie ich sie verstehe, häufig in der Öffentlichkeit das genaue Gegenteil. Sie präsentieren sich als anti-autoritär, verfolgen aber entweder autoritäre Ziele oder entwickeln sich zumindest in diese Richtung. Wie erklären Sie sich denn dieses Phänomen?
Ja, da gibt es viele Motive. Ich möchte nur ein Motiv herausgreifen, weil das auch sehr groß in der Diskussion eine Rolle gespielt hat. Nämlich unter anderem wurde dann ja viele linken Initiativen beispielsweise vorgeworfen, ihr seid autoritär, ihr seid staatsführig, ihr hinterfragt gar nicht die Pandemie-Maßnahmen. Tatsächlich ist etwas verwechselt worden, dass die staatlichen Pandemie-Maßnahmen beispielsweise so mit umgesetzt worden sind, hat nichts mit Staatsführigkeit zu tun, sondern mit einem bestimmten Verständnis von Wissenschaft. Und hier ist, glaube ich, der zentrale Punkt gewesen, dass viele leider Wissenschaft als reflektiven Moment, die sich weiterentwickelt, die dann vielleicht Punkte, Aspekte, die sie vorher empfohlen hat, 3 Monate später sagt, nee, das war nicht richtig. Da wollte man sozusagen sich nicht drauf einlassen. Man wollte absolute Wahrheiten, man wollte absolute Klarheit. Und stattdessen ist aus dieser Wissenschaftskritik, die berechtigt ist, dann eine Wissenschaftsfeindlichkeit geworden, indem man ihnen vorwarf, dass nur einseitig berichtet würde, dass nur einseitig Expertinnen vortragen durften. und dass eben andere Meinungen unterdrückt worden wären. Und in diesem Zuge ist quasi die berechtigte Kritik, die auch aus dem alternativen Milieu kommt, an Kritik an Wissenschaft, wie wird geforscht, welche Lobbyinteressen spielen dort eine Rolle, das wurde dann in dieser Auseinandersetzung weggeblendet von den libertär-autoritären und autoritär rebellierenden. Und stattdessen wurde dann suggeriert, dass es eben quasi eben eine Staatshörigkeit wäre. In Wirklichkeit ist es ein anderes Verständnis von Wissenschaft gewesen.
Zeichnen Sie in Ihrem Buch auch mögliche Strategien zum Umgang mit der autoritären Rebellion nach und wie könnten diese aussehen?
Ein Aspekt ist, glaube ich, dass wir uns diesem Prozess erstmal sehr bewusst werden müssen. Und wir sehen ja gerade in den USA, wo das hinführen kann, dass jemand wie Elon Musk, den wir wirklich so als libertär-autoritären Prototyp sehen kann, der mit Genuss und Vergnügen ja wirklich einen Staat versucht zu demontieren, dass wir uns genau in dieser Dynamik und diesen Prozessen wesentlich stärker auseinandersetzen müssen mit ihnen, um dann eben auch zu gucken, was heißt das für uns, wo müssen dort an Schaltstellen, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, Bremsen gestellt werden, damit da nicht solch ein Durchmarsch da ist. Aber ein anderer Aspekt ist viel, viel mehr, das festzustellen, ist, dass wir eigentlich in Medien und Politik, und das muss man leider so pauschal sagen, dass eigentlich regressive Bewegungen, ich nenne jetzt einfach nochmal die Wutbürger, ja, die wurden lange, lange nicht als Rassistinnen wahrgenommen, sondern als Wutbürger verharmlost. Oder nehmen wir die AfD. Wie lange wurde über diese AfD diskutiert, ob sie nun rechtsextrem ist oder nicht? Und bis heute ist diese Debatte nicht zu Ende. Also regressiven Bewegungen ist man in Medien und Politik unglaublich entgegengekommen, mit Verständnis, letztlich auch manchmal mit Wohlwollen. Und die Themen sind aufgegriffen worden. Wir gucken uns nur die Bundestagswahl an. Das Agenda-Setting der AfD ist sehr dramatisch gelungen. Und gleichzeitig werden progressive Bewegungen dann eben anders wahrgenommen. Aus Klimaaktivistinnen sind sehr schnell Klimaterroristinnen geworden.
Rechtsextremismus-Experte Andreas Speit haben wir gehört im Interview von Radio Korax aus Halle.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's für heute vom Rabe Info vom 31. März. Die heutige Sendung findet ihr auch auf unserer Webseite rabe.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Diese Sendung gehört euch, liebe HörerInnen. Über Anmerkungen, Fragen oder Kritik freuen wir uns. Schreibt uns an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt es morgen wieder, wie immer, um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen hat Noah Piu. Und am Mikrofon verabschiedet sich Ursi Grimm. Macht's gut und hoffentlich bis bald. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.